Guten Morgen, hallo. Ja, für alle, die mich jetzt nicht kennen, ich sehe doch in viele Gesichter, die mir selber nicht bekannt sind. Schön, euch und Sie zu sehen. Mein Name ist Alex. Ich bin hier nicht der Pastor. Das ist Wolfgang, der zur Seite sitzt, aber ich bin hier mit im Leitungsteam und darf heute zu euch sprechen. Und ich möchte vorher beten, weil es sollen Gottes Worte sein und nicht meine. Herr, und ich bitte dich darum, dass egal, was heute hier passiert, dass es dein Wirken ist, Herr, dass es deine Worte sind. Und ich bitte dich, dass du jeden, der hier den Raum wieder verlässt, dass er nicht leer geht, sondern dass er was von dir mitbekommen hat. Amen. Ja, wir sind heute hier auch, oder viele von euch, die hier da sind, deswegen hier, weil heute Taufe stattfindet. Und ich werde heute nicht über Taufe predigen. Wir haben angefangen mit einer Serie und dieser Überbegriff ist mehr Menschen. Ah, okay, so ein bisschen ist schon angekommen. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Martin hat letzte Woche damit angefangen und es ging darum, wir sind Kirche, wir haben einen Auftrag und es geht nicht darum, dass wir die Gebäude haben, sondern wir persönlich sind es. Und ich möchte heute da ein bisschen anknüpfen. Ich möchte vielleicht auch ein bisschen was draufsetzen. Und in erster Linie möchte ich euch vielleicht auch ein bisschen schockieren. Es geht heute nicht um euch. Danke. Einer. Ja, es freut mich, wenn ihr es verstanden habt. Es geht heute nicht um euch. Ich hoffe, dass die meisten von euch, nämlich die Nachfolge Jesus, schon angetreten sind. Und wenn ich die Nachfolge Jesus antrete, ist etwas passiert in mir, dass es nicht mehr um mich geht. Es geht in erster Linie um denjenigen, dem ich nämlich nachfolge. Und es ist hoffentlich in dem Fall bei uns um Jesus, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir ihm Schritt für Schritt hinterhergehen. Und das mag in erster Linie sein, natürlich, das mache ich, das gehört dazu und das habe ich irgendwo auch verstanden, bis hin zur letzten Konsequenz auch. Und das bedeutet, dass mein eigenes Ich erstmal im Hintergrund steht, erstmal nach hinten geht. Den Auftrag Jesus umzusetzen, anzunehmen, loszugehen, in dieser Konstellation gehen wir doch ganz schnell auch in dem Punkt, dass mein persönliches Empfinden, wie ich mich gerade fühle, zweitrangig wird. Ich werde da später auch drauf nochmal eingehen. Lass uns mal diesen Punkt angehen. Ich möchte es nicht kaputt machen, wenn ich da jetzt hier laufe. Kann es kaputt gehen? Nicht? Okay. Wenn ich das Wort mehr höre, na, klassisch M-E-H-R geschrieben, geht es doch an Anhäufung, viele, wir vergrößern. Wenn wir uns vergrößern, in der Kirche, in der Firma, unsere Finanzen, es ist also immer irgendwo zählbar, immer irgendwo nachzuvollziehen. Und schlussendlich geht es eigentlich immer um Leistung. Mehr. Immer mehr. Und ich möchte euch ein paar Gedanken heute mitgeben, wo es mir eigentlich darum geht, keinen Punkt zu setzen oder kein Ausrufezeichen, sondern Martin sagt so schön, oder ich habe es daraus mal aufgeschnappt, einen Doppelpunkt zu setzen. Es geht weiter. Heute geht es erstmal ein Thema oder etwas weiterzugeben, Gedanken weiterzugeben und ihr setzt einen Doppelpunkt hoffentlich dahinter. Es geht mir in erster Linie nicht um mehr Menschen, also nicht um vervielfältigen, um etwas anzuhäufen. Und da bitte ich mal die erste Folie. Genau. Nicht mehr Menschen, sondern ich mache aus dem H ein kleines Bilderrätsel heute, dass ein bisschen auch ihr ein bisschen gefordert seid. Die zweite Folie. Ich mache ein Mehr von Menschen. Und dieses möchte ich euch ans Herz legen. Es geht mir heute darum, da draußen ist ein Mehr von Menschen, was auf uns wartet. Nicht als Menschen, die warten nicht auf uns, sondern sie warten darauf, dass sie gefunden werden von demjenigen, der sie liebt. Und wer ist das? Jesus, ihr seid lang genug hier. Jesus und ja ist immer richtig. Es gibt mehr von Menschen, die Jesus einfach noch nicht kennen. Und jetzt stelle ich euch die Frage, haben wir das Verlangen? Haben wir das Verlangen darauf, wie Jesus genauso dieses Verlangen nach diesem Menschen hat? Brennt an uns das Feuer, ihnen diese Möglichkeit zu geben, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie die Möglichkeit haben zu sagen, jawohl, ich habe verstanden, Jesus liebt mich und ich bin bei ihm willkommen. Ich habe anfangs erwähnt, dass es heute nicht um dich geht. Es geht nicht darum, wie du dich heute fühlst. Ob dir heute der Gottesdienst gefällt. Vielleicht ist es auch schockierend, du hast sowas noch nie erlebt. Oder du kennst andere Gottesdienste. Es geht darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, Jesus kennenzulernen. Es geht darum, dass Jesus sagt, der Hirte lässt seine 99 Schafe stehen, um dieses eine verlorene Schaf zu finden. Und ich möchte die Bibelstelle vorlesen. Die meisten werden sie kennen. Es ist eine sehr alte und bekannte Stelle, die doch in allen möglichen Varianten schon vorgelesen worden ist. Und gerade unser Kindergottesdienst, wo heute Morgen schon angesprochen ist, die Kinder kennen die Geschichten meistens schon alle. Und trotzdem hat es so einen Aspekt, wenn man drüber nachdenkt, hat er doch sehr viel mehr Tiefgang. Ich lese vor auf Hoffnung für alle. Viele Zollbeamte und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihm zu hören. Empört zischten die Pharisäer und Schriftgelehrten. Mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Und nicht genug, dass er mit ihnen redet. Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Jesus benutzte wieder ein Gleichnis, um ihnen zu erklären. Wenn du 100 Schafe hast und eins läuft weg, lässt du dann nicht die 99 allein zurück, um das Verlorene zu suchen, bis du es gefunden hast? Glücklich wirst du es dann auf deine Schulter nach Hause tragen und deinen Freunden und Nachbarn zurufen, kommt her, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Und so wird man sich auch im Himmel über einen verlorenen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr freuen als über 99 andere, die es nicht nötig haben, Buße zu tun. Was für ein unglaubliches Bild, wie Jesus uns Menschen lieb hat. Es zeigt einfach die Sehnsucht, die er hat zu uns Menschen. Er zeigt diese Sehnsucht, die ihm wichtig ist, Beziehung zu Menschen zu haben und die wir auch als Nachfolger, die sagen, ja, ich habe diesen Ruf Jesus gespürt, ich bin einer von diesen Gerechten, auch umso wichtiger ist es für uns, diesen Ruf zu haben. Ich möchte diesen Menschen begegnen. Ich möchte diese Gemeinschaft auch mit diesen Menschen haben, die vielleicht in Gottes Augen noch nicht dort sind, wo sie sein dürften und könnten. Und doch oft ertappen wir uns vielleicht, die Nase zu rümpfen. So auf die Art, ja, ändere erstmal dein Leben, verändere dich doch erstmal, dann können wir Gemeinschaft miteinander haben. Und ich glaube, das ist so ein menschlich gesehen normal nachvollziehbar. Ich möchte mich ja mit Menschen umgeben, die mir wohlgesonnen sind, die ich mag. Und da kommt die erste Herausforderung, wenn Jesus schon davon spricht, folge mir nach. Jesus hat sich nicht um die Menschen, oder ihm war es nicht wichtig, dass man ihn mochte. Das war nicht sein Herzensanliegen. Sondern er war geradlinig und er war direkt und hat die Menschen direkt angesprochen und sie waren begeistert dahergehend, dass sie mit ihm Zeit verbringen konnten. Jesus fand klare Worte. Er war nie irgendwie aalig und hat sich da irgendwo durchgewunden. Er hat Dinge ganz genau beim Namen genannt. Aber er hat es in einer Liebe getan, er hat es in einer Hingabe getan und hat die Menschen, die dahinter steckten, angenommen, weil er sie liebt. Weil es ihnen wichtig war. Er hat ihnen Alternativen aufgezeigt. Er bot ihnen Hilfe an. Er hat sie geheilt. Und trotz dessen, dass sie Heilung erfahren haben an ihrem eigenen Leib, sind sie zum Teil nicht wieder zu ihm gekommen. Sie sind trotzdem gesund geblieben. Also Man sieht darin, Jesus ist freudig im Geben. Er gibt überschwänglich für jeden. Und ich glaube, wir sind da selber oft in der Gefahr, dass wir unsere Aktionen, so wie wir Menschen begegnen, daran immer messen, was kommt zurück? Was kriege ich zurück? Was kommt auf mich ja, als greifbar, als Zahlen zurück? Bis hin auch, dass wir unsere Gespräche, die wir vielleicht mit Menschen führen, die mit Jesus weniger zu tun haben, daran messen, wie viel haben sie verstanden? Haben sie sich entschieden für ein Leben mit Jesus oder eben nicht? Und ich glaube, Jesus sieht diese Erfolge nicht. Ihm ist es auch egal, wie viel Erfolg, in Anführungszeichen, wir haben. Jesus sieht den Menschen. Aber eins haben wir, einen ganz klaren Auftrag. Wir dürfen säen. Wir dürfen weitergeben. Wir dürfen mit den Menschen uns auseinandersetzen. Und ein so ein Punkt, vielleicht wenn du auch sagst, ja, aber ich kann nicht reden, ich kann nicht sprechen, ich traue mich das nicht. Ist ein so ein Punkt, wo ich gelernt habe, unser Handeln ist das Entscheidende. Man sagt ja immer, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Also das, was ich in der Hinsicht tue, was man sichtbar in meinem Leben auch hat, ist vielleicht mehr wert, wie dass ich irgendwelche fromme Worte von mir gebe und die Menschen aber sehen, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht. Weil der Lebensstil oder auch das, was er tut, überhaupt nicht zusammenpassen. Und das, was wir sehen, das, was wir ausgeben, das, was wir an die Menschen, an Informationen weitergeben, liegt an uns, wie freizügig wir das sind, wie offen wir sind. Gehen wir mit offenen Armen auf Menschen zu oder verschränken wir uns? Wisst ihr eigentlich, dass wir einen komischen Gott haben? Keine Reaktion. Ist es neu? Gott geht manchmal komische Wege. Ich habe das selber schon erlebt, wo ich manchmal sage, Mensch, warum? Warum mussten wir eines Tages auf einem Camp erleben oder in der Vorbereitung zu einem Zeltlager, Camp der Ranger, dass wir mit einem Holztransport einen Unfall erleiden, um dann mitten auf der Straße, Holzladung, Hänger umgekippt, Polizei, alles da. Und ich sage so, Gott, wir wollten eigentlich jetzt nur ein Camp machen. Endeffekt war es dann darin, dass durch diesen Unfall, den wir hatten, ein Landwirt auf uns aufmerksam gekommen wurde oder aufmerksam wurde mit seinem Holztransport. Der mal kurz den Holzanhänger vom Traktor bei sich draufgeladen hat, das ganze übrige Holz bei sich verteilt hat auf seinem LKW. Ich mit aufgestiegen bin, er mich mit der ganzen Ladung auf den Zeltplatz gefahren hat und ich eine Dreiviertelstunde Zeit hatte, über Ranger, über Jesus, was wir hier machen, dass Jesus ihn lieb hat, reden konnte und er uns ein Jahr darauf eingeladen hat, bei ihm Rangerlager zu machen. Wir sind weiter noch immer wieder mal im Kontakt noch gewesen und er hat gemerkt, wie wunderbar es sein kann, wenn junge Menschen, wenn Menschen zusammenkommen und er hat immer wieder dieses Gespür gehabt und gemerkt, Mensch, da ist was anderes. Die haben Spaß, auch wenn sie nicht so viel Alkohol trinken, also auf dem Camp gibt es gar keinen Alkohol, ganz klar, aber nicht, dass hier irgendwelche Gedanken aufkommen. Die reden miteinander anders, auch wenn es mal stressig ist, auch wenn mal der Schlaf fehlt, wenn man müde ist. Da ist was anderes. Ich glaube, seine Kinder waren jeden Tag bei uns auf dem Zeltplatz. Er kam regelmäßig, trotz dass er als Landwirt ziemlich viel zu tun hatte. Dieser Mensch hätte niemals was von Jesus, von Gott erfahren, hätten wir den Unfall nicht gehabt. Und gleichzeitig ist auch so, können wir natürlich auch sagen, ja, aber muss Gott immer solche Wege gehen? Weiß ich nicht. Liegt auch nicht in meinem Ermessen, das zu überdenken. Aber wir sehen es anhand der Bibel, dass immer wieder solche Dinge geschehen, wo wir sagen, Mensch, warum muss das denn so passieren? Warum ist das so? Und Gott tut was Gutes daran. Apostelgeschichte 16, 23 bis 34, da geht es darum, wie Paulus und Silas, die über Gott gesprochen haben, rechtskräftig verurteilt wurden, ins Gefängnis geschmissen wurden, nur weil sie über Gott gesprochen haben. Und sie saßen dort im Gefängnis, haben angefangen, Lieder zu singen, zu beten. Und wir können rauslesen, wie in dem Moment die Erde bebte, die Wände zitterten, die Türen aufgesprungen sind. Und das ist so der Moment, wo ich merke, okay, Happy End. Sie können aufstehen, sie können rausgehen, Gott hat sein Wunder getan, sie sind gerettet aus dem Gefängnis, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, weil sie nichts Schlechtes, Schlimmes getan haben. Sie haben keinen Menschen verletzt oder jemandem Schaden zugefügt. Also dürfen sie jetzt raus. Und was machen die beiden? Die bleiben sitzen. Und nicht nur die sind sitzen geblieben, sondern alle Gefangenen, die in diesem Gefängnis sind, sind sitzen geblieben. Und der Kerkermeister, der kurz davor war, sich selber das Leben zu nehmen, weil er wusste, wenn da jetzt irgendwas schief geht, bin ich derjenige, der mit dem Leben zahlen muss, springt runter in das Loch, in das Verlies. Und Paulus konnte gerade noch schreien, stopp, wir sind alle da, mach dir keinen Kopf. Wir müssen uns das mal so ein bisschen bildlich vorstellen. Das waren keine Gefängnisse wie heutzutage hier mit Flatscreen, Bildschirm und Einzelzimmer und Bett und angenehme Unterbringung. Das war ein dreckiges Loch. Und Paulus sagte sich mit Silas, nein, wir wurden durch den Staat rechtskräftig verurteilt. Wir könnten jetzt hier gehen, aber in dem Fall halten wir uns an die Regeln und wir bleiben da. Und was macht der Kerkermeister? Die haben noch nicht missioniert, die haben noch nicht da unten evangelisiert. Die einzigste Frage, die der Kerkermeister ihnen stellt, ist, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wow. Durch dieses Handeln hat er verstanden, die beide haben etwas, was mir fehlt. Die haben inneren Frieden, die haben innere Ruhe. Warum? Das möchte ich auch haben. Paulus und Silas setzen durch ihr Handeln, durch das, dass sie durch die Kraft Gottes Dinge tun konnten, ein Statement. Es gibt viele Berichte von verfolgten Christen in ihren Ländern, dort wo sie sind, eben nicht ihren Glauben frei leben können, sondern die haben eine Bedrängnis. Sie sind tagtäglich der Gefahr ausgesetzt, dass ihr Leben beendet wird, weil sie gläubig sind. Und trotzdem schaffen sie es, unter widrigen Umständen ihrem Peiniger zu vergeben, bis hin, dass Peiniger sich entscheiden und sagen, ja, das, was diese Person hat, möchte ich auch. Das gibt mir innere Ruhe, das gibt mir Frieden. Wir dürfen Gott dankbar sein, dass wir es hier in Deutschland noch nicht haben, dass wir diese Gefahr nicht haben, dass wir aufgrund unseres Glaubens verfolgt werden, sonst dürften wir hier diese Fenster nicht aufmachen. Wir dürften uns auch nicht in so einem schönen Raum hier sammeln. Weil es würde ein paar Minuten dauern, dann wäre hier dementsprechend die Staatsgewalt und würde das Ganze hier beenden. Und trotzdem sagt Jesus zu uns, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Wir sind reingesetzt worden, um Menschen zu erreichen. Menschen, die uns vielleicht auch nicht positiv gesinnt sind. Arbeitskollegen, die uns jeden Tag belächeln, weil wir gläubig sind. Situationen, die uns herausfordern, weil wir sagen, Mensch Gott, warum? Jesus hat uns nicht berufen, dass wir eine Zeit vollbringen hier auf dieser Erde, um in frommen Kreisen zu verbringen, dass wir uns da wohlfühlen, dass wir uns heimlich fühlen. Das darf natürlich sein, wir müssen uns jetzt nicht selber geißeln. Aber das ist nicht die Kernaufgabe für uns. Unsere Kernaufgabe ist die, dass wir da draußen sind und den Menschen sagen, Jesus liebt dich. Jeder Gast, der heute hier ist, darf wissen, Jesus liebt dich. Und es ist entscheidend, dass du das verstehst. Es ist entscheidend, dass du merkst, ja, ich bin geliebt durch Jesus. Wir werden verletzt von Menschen. Vielleicht sogar von lieben Menschen, die uns sehr nahe stehen. Wir Menschen sind nicht perfekt. Wir machen Fehler. Aber wir wissen, dass einer unfehlbar ist und das ist Gott. Durch seinen Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, haben wir die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Warum wollen wir es für uns behalten? Warum wollen wir es in unseren eigenen vier Wänden halten? Was haben wir dazu beigetragen, dass wir gerettet sind? Kann mir das jemand sagen? Nichts. Also was hindert uns daran zu sagen, wenn ich es nicht dafür beigetragen oder nichts dazu beitragen konnte, dann kann ich zumindest das beitragen, dass andere auch was davon haben und dass ich es hinausbringe. Wir stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir vielleicht auch emotional auch unter die Räder kommen können. Ich selbst habe es erlebt in der Zeit, wo einfach auch die Diagnose bei meiner Frau mit ihrer Krankheit aufkam, dass man sich fragt, warum? Was soll das? Und ich warte bis heute noch auf das Wunder, dass sie vollständig geheilt wird. Und ich glaube daran, dass es funktioniert. Aber in der Zeit möchte ich mich nicht unterkriegen lassen. Sondern ich möchte sagen, ja, das ist doch genau dieses Wunder, welches ich tagtäglich erlebe, dass sie überhaupt noch leben darf. Ärzte haben es ihr ganz klar ins Gesicht gesagt. Mit dieser Diagnose lebt man nicht so lange. Und ich sage dann, genau, das ist unser Gott. Und wenn ich mit Menschen darüber spreche, kann ich genau das auch ihm zeigen. Sagen, es geht nicht darum, dass wir jeden Tag dieses Wunder unbedingt erleben können oder tun in der Praxis, dass wir sehen, es passiert. Sondern wir sind doch auch dahingehend in einem Wunder gerade unterwegs, dass wir durch Situationen hindurchgetragen werden. Und darin liegt Gottes Segen und Gottes Kraft. Wir müssen Dinge nicht schönreden. Nur weil wir Christen sind, nur weil wir an einen Gott glauben. Wir leben in einer Welt, die ist von Leid überzogen. Diese Welt ist gefallen. Das ist auch keine Schreckensbotschaft, im Gegenteil. Das ist Alltag, das ist okay, das ist normal. Weil wir wissen, Jesus hat diese Welt besiegt. Und zwar in seinem positiven Sinn, dass er sagt, ich habe diese Welt überwunden. Folge mir nach, komm zu mir. Und wir werden die Ewigkeit gemeinsam verbringen. Dann in einer Welt zusammen, die eben kein Leid mehr kennt, die keine Sorgen mehr hat. Habt ihr euch schon mal vorgestellt, was Ewigkeit zu 80, 90, 100 Jahren ist? Diese Relation? Da halte ich es doch lieber 80 Jahre hier auf dieser Welt aus, wie die Ewigkeit ohne ihn. Und das ist auch der Fall. Aber wie gesagt, wenn es dir nicht gut geht, wenn es dir in einer Situation echt dreckig geht, entschuldige den Ausdruck, wenn es dir beschissen geht, red es nicht schön. Ich kann es auch nicht schön reden. Aber ich weiß, wer meine Stärke ist. Und ich weiß, wie ich durch Dinge hindurchkommen kann. Vielleicht nicht sofort, vielleicht ist es ein Prozess, vielleicht dauert es eine Zeit, aber ich weiß, ich stehe nicht alleine hier. Und es gibt viele Menschen, die alleine irgendwo stehen. Es gibt viele Menschen, die kraftlos sind, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, zu ihrem Schöpfer, zu Jesus zu kommen, weil sie ihn nicht kennen, weil sie den Weg ihm noch keiner gezeigt hat. Bleibt authentisch, bleibt ehrlich. Ich möchte euch noch ein Bild zeigen, so als Aufhänger. Dieser Hirte, der da dargestellt ist, soll Jesus darstellen. der dieses Schaf auf der Hand hält und vor den Wölfen, wer jetzt hier Wolfsliebhaber ist, tut mir leid, die Wölfe kommen da nicht so gut weg. Aber es soll einfach die Gefahr darstellen, zu sagen, ja, wir sind unter den Wölfen. Aber grundsätzlich, dieses Lamm würde alleine unter diesen Wölfen keine Chance haben. Innerhalb von Sekunden wäre das Lamm erledigt. Aber dieser Hirte, der da steht, der seinen Stab hat und sagt, mit meinem Stab halte ich die Wölfe auf Distanz. Er vertreibt sie nicht. Er verjagt sie nicht. Sie sind da. Vielleicht wartet er auf einen ruhigen Moment, mit ihnen zu sprechen. Wer ist meine persönliche Interpretation? Aber im Zeichen der Gefahr steht er da und hat seinen Stab und kann ihn zeigen. Und verteidigt dich. Du musst nicht alleine kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen eine geistliche Welt. Im Epheser lesen wir die Waffenrüstung Gottes, die wir anziehen, um uns zu schützen. Wir haben einen geistlichen Kampf. Es ist kein Zuckerschlecken. Jesus nachzufolgen ist kein Zuckerschlecken. Wer das dir verkauft, der lügt dich an. Aber durch ihn haben wir die Möglichkeit, durch ihn haben wir die Kraft, Dinge zu bestehen, Dinge hindurchzutragen. In einer Welt, die mit Leid überzogen ist. Und lass diesen Gedanken mit uns weiterführen, dass wir sagen, dieses Meer an Menschen, lass uns diese Botschaft ihnen weiterzugeben. Es ist jemand da, der auf euch wartet. Es ist jemand da, der Gemeinschaft mit euch haben möchte für die Ewigkeit. Hier und für die Ewigkeit. Sodass diese Party im Himmel, wie in Vers 7 drin steht, so wird man sich auch im Himmel über einen verlorenen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr freuen als über 99 andere, die es nicht nötig haben, Buße zu tun. Wer möchte diese Party am Laufen halten? Ein paar. Schön. Okay. Ja. Es geht darum, dass sich für jeden, wo sich entscheidet, dort oben die Heerscharen an Engel, die feiern. Ein gigantisches Bild. Und ich möchte Teil davon sein, dass ich diese Leute mit eingeladen habe. Auf eine ehrliche, authentische Art und Weise. Auf eine Art und Weise, die Jesus genauso machen würde. Gradlinig, in voller Liebe und Hingabe. Und wenn du heute da bist, der sagt, ja, wie kann ich diesen Jesus kennenlernen? Sprich ihn an. Man nennt es Gebet. Sprich ihn direkt drauf an und sag, Jesus, hier bin ich. Ich möchte zu dir, ich möchte dich kennenlernen. Er ist da. Lasst uns diejenigen sein, die das Meer an Menschen sehen und nicht die Nase rümpfen, sondern ihnen authentisch und ehrlich begegnen. Dann, glaube ich, wird Gott sein Übriges tun. Amen.